Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesaußenministerin Baerbock setzt in der Ukraine-Krise auf Diplomatie. Bei ihrem Antrittsbesuch in Kiew sprach sie sich für weitere Verhandlungen aus. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich verschärft, nachdem Moskau Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt hatte. Baerbock sagte der Ukraine nach einem Gespräch mit ihrem Kollegen Kuleba deutsche Unterstützung zu, lehnte die geforderten Waffenlieferungen aber ab.
Das ist der Blick zurück. Die deutsche Außenministerin gedenkt in Kiew der Toten des Umsturzes rund um die Maidan-Proteste. Doch es ist die Gegenwart der Ukraine, die Baerbock zurzeit am meisten beschäftigt. Treffen mit Außenminister Kuleba, massiver russischer Truppenaufmarsch an der Grenze. Baerbock betont die Solidarität des Westens mit dem Land und das sogenannte Normandie-Format, die Vierergruppe mit Russland und Frankreich, soll wiederbelebt werden.
Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog mit Russland, denn Diplomatie ist der einzig gangbare Weg, um die derzeitige hochgefährliche Situation zu entschärfen.
Diplomatie ja, die Ukraine hatte jedoch auch immer wieder deutlich gemacht, dass sie gerne von Deutschland mit Waffen beliefert werden würde. Das wolle er unterstreichen, sagt Kuleba, die Waffen nur zur Verteidigung des Hoheitsgebietes und des Landes. Aber auch heute ein Nein von Baerbock.
Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen, und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, die ist ja nicht nur bekanntermaßen bekannt, sondern sie ist auch in unserer Geschichte begründet.
Nach einem Treffen mit Präsident Selenskyj reist Baerbock weiter nach Moskau. Aber sie will bald wiederkommen, auch an die Frontlinie in der Ostukraine. Deutschland will die Ukraine unterstützen, zum Beispiel bei der Abwehr von Cyberangriffen. Bei den Waffenlieferungen oder der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 brachte der Baerbock-Besuch keine spürbare Bewegung. Die Außenministerin wiederholte in Kiew bekannte Positionen aus dem Koalitionsvertrag.
Um das Thema Ukraine ging es auch beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz heute in Spanien. In Madrid traf er sich mit Ministerpräsident Sanchez. Die westlichen Verbündeten seien sich in der Bewertung des Konfliktes einig, so die beiden Politiker in der gemeinsamen Pressekonferenz. Die Situation sei sehr ernst. Eine militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine hätte schwerwiegende politische und wirtschaftliche Konsequenzen. Zurzeit würden aber alle Gesprächskanäle genutzt, um die Lage zu entspannen. Angesichts begrenzter Laborkapazitäten beraten die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder zur Stunde über eine Änderung der Corona-Teststrategie. Geplant ist, bei hohen Infektionszahlen PCR-Tests auf Risikogruppen und Menschen mit deutlichen Symptomen zu beschränken. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnte davor, Omikron zu unterschätzen. Der größte Teil der Intensivbetten für Corona-Patienten sei bereits ausgelastet.
Antrittsbesuch in Schwerin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach spricht nicht nur über das Impfen, er impft auch selbst. Etwa den 13-jährigen Alexander, eine Boosterimpfung.
Die richtige Entscheidung, finde ich großartig. Ein Vorbild.
Lauterbach bekräftigt, dass er selbst keinen Vorschlag für eine Impfpflicht ins Parlament einbringen wolle, betont aber nochmal die Wichtigkeit.
Was machen wir, wenn im Herbst, falls wir keine Impfpflicht hätten, eine weitere schwere Welle kommt, zum Beispiel eine Welle durch ein Virus, was so ansteckend ist wie Omikron und welches so gefährlich ist wie Delta oder gefährlicher.
Am Abend spricht Lauterbach mit den Gesundheitsministern der Länder über die Impfpflicht. Auch geht es um häufigere Schnelltests und Priorisierungen bei PCR-Tests, etwa für Gesundheitspersonal, um die Labore zu entlasten. Ein weiteres Thema, wie geht es weiter mit der Luca-App? Schleswig-Holstein, Bremen und Brandenburg wollen ihre Verträge kündigen. 10 weitere Bundesländer denken darüber nach. Denn es gibt Kritik am Datenschutz und die App werde kaum noch genutzt.
Im Moment findet praktisch kaum noch Kontaktnachverfolgung statt. Die Gesundheitsämter sind komplett damit ausgelastet, überhaupt mit den positiven Tests umzugehen, die Quarantänebescheinigung für die unmittelbar Betroffenen auszustellen. Und deswegen entfällt im Grunde genommen die Aufgabenstellung, die durch die Luca-App erledigt werden sollte.
Die Gesundheitsminister beraten auch über die Entscheidung des RKI, die Dauer des genesenen Status von 6 Monaten auf 90 Tage zu reduzieren.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. 34.145 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden erfasst. Etwa 8.900 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bundesweit auf 528,2. Das ist ein neuer Höchstwert. Die Corona-Lage, vor allem aber das Für und Wider einer Impfpflicht, die gesetzlichen Hürden und die Sicht der Wissenschaft. Das sind heute die Themen in einem ARD-Extra gleich nach dieser Tagesschau. Diskutiert wird darüber anschließend auch bei Hart aber fair ab 20.45 Uhr. Die Corona-Pandemie hat reiche Menschen noch reicher und arme Menschen noch ärmer gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam. Während die 10 reichsten Milliardäre der Welt ihr Vermögen verdoppeln konnten, leben seit Beginn der Pandemie weitere 160 Millionen Menschen in Armut. Auch in Deutschland nimmt die soziale Spaltung durch Corona zu, so Oxfam. Bundesjustizminister Buschmann hat heute einen Entwurf zur Abschaffung des umstrittenen Paragraphen 219a vorgestellt. Wie der FDP-Politiker in Berlin sagte, sollen Ärztinnen und Ärzte auch auf ihren Internetseiten sachlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren können. Bislang gilt das als verbotene Werbung. Mediziner müssen deshalb mit strafrechtlichen Ermittlungen und Verurteilungen rechnen.
Schon lang kämpft die Ärztin Christina Hähnel aus Gießen gegen den Paragraphen 219a. Groß daher ihre Genugtuung über die Ankündigung der Ampelregierung, ihn zu streichen.
Das ist ein Meilenstein, weil unser ärztliches Ethos, nämlich aufzuklären, zu einer informierten Entscheidung der Patientinnen und Patienten beizutragen, das ist so gravierend angegriffen.
Christina Hähnel wurde verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage über Abbrüche informierte. Auf Abbruchmethoden, etwa ob operativ oder medikamentös, dürfen Ärzte wegen des Werbeverbots im Netz aktuell nicht hinweisen. Für den neuen Justizminister von der FDP ein unhaltbarer Zustand.
Es kann nicht sein, dass jeder alles über diese Dinge ins Internet setzen kann, aber ausgerechnet Leute, Menschen, die dazu qualifiziert sind, in besonderer Weise das nicht können.
Der Gesetzentwurf des Ministers sieht vor, Paragraph 219a ersatzlos aufzuheben. Die Union droht dagegen mit Klage in Karlsruhe. Sie fürchtet eine Banalisierung von Abbrüchen.
Wenn wir das Werbeverbot für Abtreibung streichen, dann gibt es nicht nur Änderungen auf der Homepage von Ärzten, sondern dann kann für Abtreibung geworben werden, wie jetzt für Schönheitsoperationen oder für Augenlasern geworben wird.
Christina Hähnel findet die Abschaffung einfach überfällig. Sie will ihre Internetseite mit den Informationen für die Frauen natürlich schnell wieder freischalten.
Die neue Regierung hat im Parlament eine Mehrheit für die Abschaffung des Paragraphen 219a. Sie will damit eine Koalitionsvereinbarung umsetzen und gleich zu Beginn ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal senden.
Im Kampf gegen strafbare und rechtsextremistische Inhalte wollen die Behörden den Druck auf den Messenger-Dienst Telegram erhöhen. Nach Informationen der Zeitung Die Welt wollen Bundeskriminalamt und Polizeibehörden den Dienst künftig mit Löschbitten und Datenanfragen fluten. So würde der Druck für eine Zusammenarbeit möglicherweise zunehmen. Da Telegram bislang kaum kooperiert, hatte Bundesinnenministerin Faeser kürzlich sogar mit der Abschaltung in Deutschland gedroht. Die deutsche Journalistin Meşale Tolu ist zum Abschluss eines mehrjährigen Prozesses in der Türkei freigesprochen worden. Sie war 2017 verhaftet worden, unter anderem wegen angeblicher Terrorpropaganda. Nach mehr als 7 Monaten in Untersuchungshaft konnte sie nach Deutschland ausreisen. Heute verkündete ein Gericht in Istanbul das Urteil in Abwesenheit von Tolu.
Mehr als 4 Jahre sind vergangen, seitdem die Justiz in Istanbul Meşale Tolu einsperren ließ. Die heute in Ulm lebende und arbeitende Journalistin macht nach dem Freispruch deutlich, in einem Rechtsstaat wäre es gar nicht zum Prozess gekommen.
es gibt nichts zu feiern, weil einfach diese Zeit, die in der Türkei stattgefunden hat, all die Erlebnisse durch ein Urteil nicht wieder gut gemacht werden können. Unsere Familie wurde auseinandergerissen, wir haben Repressionen erlebt, ich war im Gefängnis und all das kann nicht durch einen Freispruch weggewischt werden.
In diesem Istanbuler Frauengefängnis wird Tolu mehrere Monate festgehalten, zeitweise auch mit ihrem kleinen Sohn. Aufgrund ihrer Arbeit als Journalistin bei der regierungskritischen Nachrichtenagentur ETA unterstellt ihr die Staatsanwaltschaft Terrorpropaganda. Die Teilnahme an einer Beerdigung wird als Mitgliedschaft in einer linksextremen Terrororganisation ausgelegt. Aus Deutschland angereiste Prozessbeobachter kritisieren trotz des Freispruchs die türkische Justiz scharf.
Das Verfahren war vor allen Dingen eines, ein Beweis der Nicht-Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Es waren konstruierte Vorwürfe.
Hier ist heute nach 4 Jahren ein sehr langer Prozess zu Ende gegangen, in dem menschenrechtswidrig eine Journalistin für ihre Arbeit verfolgt wurde.
Nach Angaben einer türkischen Mediengewerkschaft sitzen immer noch mehr als 30 Journalisten hierzulande in Haft.
Regierungskritische Medienvertreter sind in der Türkei weiterhin massiv unter Druck. Nicht nur, weil ihnen Gefängnis droht, auch weil es kaum noch unabhängige Rundfunksender und Verlage gibt. Die meisten gehören Erdogan-treuen Unternehmern.
Auch 3 Tage nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans vor der Südpazifikinsel Tonga ist das Ausmaß der Schäden weiter unklar. Telefon- und Internetverbindungen sind unterbrochen. Experten sprechen vom weltweit stärksten Vulkanausbruch seit 30 Jahren. Das Königreich Tonga hat etwa 100.000 Einwohner und besteht aus mehr als 170 Inseln. Zu einigen konnte noch kein Kontakt hergestellt werden. Die Auswirkungen des Vulkanausbruchs waren weltweit zu spüren, unter anderem in Neuseeland, Japan, im fast 11.000 Kilometer entfernten Peru und in den USA.
Bis zu 20 Kilometer hoch wurden Staub, Asche und Gas geschleudert, als der Unterwasservulkan am Samstag ausbrach. Der Inselstaat Tonga war vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten. Heute schickte Australien ein Aufklärungsflugzeug, um mehr Informationen über die Lage zu gewinnen. Auch Neuseeland beteiligt sich an der Aufklärungsmission und bereitet Hilfslieferungen vor. Sehr hohe Opferzahlen werden aktuell nicht erwartet, aber das Ausmaß der Schäden durch Tsunami und Ascheregen soll groß sein. Wir wissen, dass jetzt sauberes Trinkwasser gebraucht wird. Die Vulkanasche wird wahrscheinlich viele Probleme verursachen. Denn die meisten Bewohner von Tonga sammeln Regenwasser. Wegen der Verschmutzung durch die Asche kann es jetzt sehr gefährlich sein, dieses Wasser zu trinken. Satellitenbilder zeigen die ganze Macht der Eruption. Laut Experten der stärkste Ausbruch weltweit seit mehr als 30 Jahren.
Es war vor allem eine Überraschung, wie stark dieser Ausbruch war. Wir haben an diesem Vulkan in Tonga seit Dezember immer wieder Eruptionen gehabt, zuletzt 2 Tage vor der sehr großen Eruption. Aber diese Stärke, die sich jetzt letztendlich entwickelt hat, das war schon überraschend.
Die ausgelöste Flutwelle traf am Wochenende viele Pazifikstaaten. In Neuseeland ließ sie Boote kentern und in Peru überschwemmte sie Küstenorte.
Thomas Tuchel ist als FIFA-Welttrainer ausgezeichnet worden. Der Coach des FC Chelsea setzte sich bei der Wahl in Zürich gegen den italienischen Europameister Roberto Mancini und Pep Guardiola von Manchester City durch. Der frühere Bundesliga-Trainer Tuchel hatte die Londoner vor gut einem Jahr übernommen und mit ihnen die Champions League gewonnen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 18. Januar.
Von Frankreich her dehnt sich ein Hoch zu uns aus und sorgt für ruhiges Wetter. Heute Nacht fällt etwa von Westfalen über die Mitte bis in den Südosten ab und zu Regen, im Bergland auch etwas Schnee. Morgen ist es meist stark bewölkt, es gibt aber nur noch vereinzelt Sprühregen. Im Süden setzt sich nach Nebelauflösung öfter die Sonne durch. Heute Nacht +6 bis -4 Grad. Morgen in den östlichen Mittelgebirgen -1, sonst meist 3 bis 8 Grad. Am Mittwoch erst vom Saarland bis zum Thüringer Wald etwas Schnee, später von Nordwesten her Regen. Donnerstag wechselhaft mit teilweise kräftigen Schneeregen und Graupelschauern. Freitag im Osten und Nordosten oft Sonnenschein, sonst dicht bewölkt mit Schnee und Regen.
Um 22 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie kann eine Eskalation im Ukraine-Konflikt verhindert werden? Fragen von Ingo Zamperoni an Matthias Platzek vom Deutsch-Russischen Forum. Und Blick in den Fundus. Welche Kunstwerke die Artothek des Bundestages zu bieten hat.